genau das, was wir erwarten haben. Super. Mit Nummern kann man natürlich nicht alles hinkriegen, deshalb gibt es weitere Datentypen, zum Beispiel den String. Der speichert Zeichenketten ab. Ich habe hier einfach mal ein kleineres Programm geschrieben. In der ersten, also in der vierten Zeile, wird ein Integer, age, 20, initialisiert. Hier noch ein Wort dazu. Hier ist Deklarierung und Initialisierung in einem Schritt. Das geht, ist einfacher, ist schneller, wird in den meisten Fällen so gemacht. Und eine zweite Number, int, in der Zeile 5, 3. Und in Zeile 7 rechne ich damit einfach ein bisschen. Was hier besonders ist, ist, dass mathematisch wird das überhaupt gar nicht funktionieren. Aber wenn man sich nochmal klar macht, dass das Gleichheitszeichen eine Zuweisung ist, weiß man der Variablen age, die vorher schon bestand, einen neuen Wert zu. Das heißt, Variablen können neu beschrieben werden. Und dieser neue Wert könnte aus irgendwas bestehen, einer anderen Zahl, 5003 oder irgendwie sowas in der Richtung, kann aber genauso aus der gleichen Zahl plus eine weitere addiert entstehen. Das heißt, der Compiler kommt von oben, rechnet erst das aus, weiß in dem Moment noch, was age vorher war und speichert dann das Ergebnis in der Variablen age ab. Wem das zu schnell ging, der macht sich das einfach nochmal klar. Ist nicht kompliziert, wenn es vielleicht jetzt kompliziert geklungen hat. Nun zum eigentlichen Datentyp, den ich hier vorstellen wollte. Die Zeichenkette, die String. Wir haben hier String Message erst deklariert, dann initialisiert mit einer Zeichenkette. Zeichenketten werden in doppelten Hochkommata, sind auf der 2 meistens zu finden mit Shift, zugewiesen, im Gegensatz zu Zahlen, die ohne Hochkommata funktionieren. Ja, die Zeichenkette wird Message zugewiesen und wenn man das Ganze ausgibt, Strings und Zahlen werden mit einem Plus zusammengefügt und man sieht, wenn man kompiliert und ausführt, my age is 23. Hat funktioniert, genauso wie erwartet. Ganze Zahlen führen nicht immer dahin, wo man gerne hin würde. Deshalb gibt es einen weiteren Datentyp namens Double. Eine Fließkommazahl. Auch hier, kleines Beispiel, der Punkt ist hier das Trennzeichen, nicht das Komma wie in Deutschland. Wir weisen dem Fließkomma-Wert der Double-Variablen Height oder Hate zu, haben wieder eine Message wie gerade und wenn wir das Ganze ausprinten, funktioniert auch das. Wahrheitswerte sind wichtig, um seinen Programmfluss zu lenken. Boolsche Werte werden sie genannt. In Java heißt das Schlüsselwort dafür Boolean. Und ich habe versucht, ein halbwegs intelligentes Programm zu schreiben, weil Beispiele sind immer ein bisschen schwer. Die erste Variable heißt MISmart und ich habe sie einfach mal arroganterweise auf True gesetzt. Die zweite heißt MIAJavaHacker und erste Vorlesung machen wir sie erstmal auf False. Noch können wir nicht so viel. Wir rechnen hier mit einem logischen Und-Operator, dem doppelten kaufmännischen Und, ein Ergebnis aus und wissen erstmal noch nicht, was rauskommt. Aber wenn wir das Ganze kompilieren, sehen wir die logische Verknüpfung von True und False, die beiden Variablen, wie ich sie initialisiert habe, ergibt leider False, das heißt, ich bin leider noch kein smarter Java-Hacker, aber Freitag könnte sich das geändert haben. Das werden wir dann sehen. Zu dem Wertebereich der Datentypen. Die sind natürlich begrenzt, da müsst ihr euch generell erstmal jetzt nicht so die großen Gedanken drum machen, aber einfach im Hinterkopf behalten, wenn da vielleicht ein Fehler auftritt, könnte das mit dem Wertebereich zu tun haben. Der Standard-Integer geht irgendwie von minus 2 Milliarden bis plus 2 Milliarden, also es reicht für den Anfang, wenn man sein Alter oder so ausrechnen möchte, sollte das noch funktionieren. Double ist ein bisschen komplizierter, wie man hier sieht, da es Bereiche gibt im Double, die nicht abgespeichert werden können. Aber auch da, wie gerade schon gesagt, hat man am Anfang erstmal nicht so viel mit zu tun. Und Boolean, wie gerade gesehen, hat einfach nur True und False. String habe ich jetzt hier nicht mit aufgeführt, weil das ja keinen wirklichen Wertebereich hat. Das sind einfach aneinandergereihte Buchstaben. Gut, das war's zum Anfang zu den primitiven Datentypen. Weiter geht's mit Operatoren, die Milan erklären wird.
Gibt es erstmal soweit noch Fragen? Gut, ich habe noch eine Frage. Ist das euch laut genug oder soll ich vielleicht das Mikro in die Hand nehmen? Kann man das gut verstehen?
Ja.
Okay, gut, dann mache ich weiter. Operatoren, wir haben gerade schon zwei im Einsatz gesehen, aber jetzt werden sie nochmal genauer erklärt. Zuerst mal hier ein Programm, was arithmetische Operatoren zeigt. Es werden erstmal zwei Variablen deklariert, a und b. Das zeigt auch noch etwas Neues. Man kann also problemlos zwei Variablen in einer Zeile deklarieren. Int a, b ist das gleiche, als würde ich untereinander schreiben int a, Semikolon, und darunter int b. Dann wird a und b jeweils zwei Werte zugewiesen. A gleich 10, b gleich 2. Und jetzt findet an dieser Stelle eine Multiplikation statt. Der neuen Variable square wird der Wert a multipliziert mit b zugewiesen. Das geschieht durch das Sternchen. Darunter Durchschnitt ausgerechnet, average, a plus b geteilt durch, macht der Schrägstrich, ist wahrscheinlich auch klar, geteilt durch 2. Und was wichtig dabei ist, es gelten hier die ganz normalen Rechenregeln, das heißt Punkt vor Strichrechnung, Klammersetzung wird berücksichtigt, also so wie ihr es auch erstmal intuitiv machen würdet. So, das ist nochmal eine Übersicht. Wir hatten die arithmetischen Operatoren, wo wir gerade ein Beispiel gesehen haben, Addition, Subtraktion, Division, Multiplikation. Zum Modulo sage ich nochmal kurz was, weil ich weiß nicht, ob das jedem klar ist und das wird im Verlauf der Veranstaltung noch öfter verwendet werden. Modulo ist im Prinzip eine ganzzahlige Division mit Rest. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 5 modulo 3 rechne, dann wird geguckt, wie oft passt die 3 in die 5 rein. Sie passt einmal rein. Was bleibt übrig? 2. Und 2 ist auch genau die Ausgabe. Das heißt, es wird geteilt. Was nicht mehr ganzzahlig reinpasst, der Rest wird ausgegeben. Die logischen Operatoren haben wir gerade auch schon im Einsatz gesehen. Das Und. Das heißt, wenn ich zwei Wahrheitswerte habe, zwei Booleans, die sind beide wahr, für sich einzeln genommen, durch ein Und verknüpft, kommt wieder wahr heraus. In jedem anderen Fall würde false herauskommen. Beim Oder ist es ähnlich. Wenn einer der beiden Werten wahr ist, kommt wahr hinaus. Das heißt, nur in dem Fall, dass wirklich beide falsch sind, kommt auch false raus. Die Negation ist dreht einfach einen Wahrheitswert um. Das heißt, wenn es true war und ich schreibe ein Ausrufezeichen davor, kommt false raus und umgekehrt. Das kann man später noch ganz gut brauchen. Okay, jetzt kommen wir zu Fallunterscheidung. Achso, gibt es soweit noch Fragen?
Ja, bei dem 5 vergilt auch bei den Features etc. Also vergilt halt, ob 5 gleich 5 ist oder irgendwie so. Also bei den zwei Funktionen, die Ausgabewerte, macht Phrase, wir wissen, ob die irgendwann mal gleich sind und dann kommt die True raus.
Dafür würdest du nicht und verwenden. Da kommen wir aber auch gleich noch zu. Bei den Fallunterscheidungen nämlich, da würde man dann gleich verwenden, um auf Gleichheit zu prüfen, zweier Werte. Aber das wird jetzt noch mal gesagt. Okay, Fallunterscheidung, vielleicht dann sind sie euch ein Begriff. Das heißt, ich möchte, dass bestimmte Teile meines Programmcodes, den ich geschrieben habe, nur dann ausgeführt wird, wenn bestimmte Bedingungen zutreffen. Ich habe also einen abgetrennten Bereich, frage vorher ab, ist dies und das der Fall? Und nur in dem Fall, dass es auch wirklich der Fall ist, wird es ausgeführt. Okay. Grundsätzlich sieht das erstmal so aus. Wir haben erstmal eine Bedingung, die wir abfragen werden, die haben wir jetzt einfach Condition genannt, die wir auf wahr setzen, true. Und durch dieses Schlüsselwort if wird diese Abfrage eingeleitet. Ich schreibe also if, Klammer auf, und dann die Bedingung, die halt immer einen Wahrheitswert enthalten muss, Klammer zu, und dann zwischen den geschweiften Klammern genau das, was passieren soll, wenn diese Bedingung wahr ist. In diesem Fall wird einfach System.out.println wahr, das heißt wahr an der Konsole ausgegeben. Dieser Teil würde jetzt auch ausgeführt werden, weil die Condition ja true ist. Hier unten haben wir den Negationsoperator verwendet. Das heißt an dieser Stelle, die gesamte Bedingung ist false. Das if würde also fragen, ist die Bedingung wahr? Würde als Antwort bekommen, nein, sie ist false. Und dementsprechend nicht das ausführen, was hier unten drin steht. Es würde also wahr ausgegeben, aber nicht falsch. So, jetzt mal ein reales Beispiel. Das ist die Party.java. Achso, vielleicht hätte ich das noch erwähnen sollen. Diese Public Class und Public Static Void Main und so weiter ist jetzt hier einfach weggelassen worden, weil es sonst nachher nicht mehr auf eine Seite passt. Das müsst ihr euch einfach dazu denken.
Der Hinter muss dann kein Semikolon, das ist eine Fallunterscheidung.
Genau, also an diese Stelle kommt kein Semikolon.
Und auch ganz am Ende in Zeile 8 kommt auch keins, sozusagen als abschließend, dass eine Anweisung ausgeführt wurde und jetzt das nächste gemacht wird.
Nein, also die Semikolon kommen hinter solche Anweisungen wie dieses System Out Println. Bei diesem Konstrukt gibt es das nicht. Genau, also was das Programm macht, es speichert eine Integer, eine ganzzahlige Variable age, gleich 15, und macht dann eine Abfrage. Jetzt kommen wir zu dem, was du vorhin gefragt hattest. Also, wie vergleiche ich zwei Sachen miteinander? Age in dem Fall, unsere Integer-Variable, ist ja kein Wahrheitswert. Das heißt, die if-Abfrage, die hier einen Wahrheitswert erwartet, würde damit natürlich nicht klarkommen, wenn ich hier einen Integer reinstecke. 16 ist auch ein Integer-Wert, eine Zahl. Aber dadurch, dass ich diesen kleiner Operator dazwischen verwende, wird daraus ein Wahrheitswert. Das heißt, der kleiner Operator liefert genau dann true, wenn das erste kleiner ist als das zweite. Er liefert false, wenn es umgekehrt ist. Etwas weiteres Neues, was wir sehen, ist der else-Fall. Das heißt, ich kann also abfangen, wenn die Bedingung nicht zutrifft, dann führe das aus, was im else steht, wieder zwischen den geschweiften Klammern. Das heißt, das Programm funktioniert so, es fragt, bist du jünger als 16? Dann sagt es dir, go home at midnight. In dem anderen Fall musst du ja älter als 16 sein und es sagt dir, party all night. Warum ist es wichtig, else hinzuschreiben und nicht einfach das nur drunter zu schreiben? Wenn ich einfach if irgendwas abfrage und dann irgendetwas ausführe, wird das ausgeführt und er geht danach da drunter und führt das weiter aus, was da steht. Ich möchte aber, dass das, was in dem else steht, eben genau dann ausgeführt wird, wenn das oben nicht zutrifft. Und dafür ist es da. Okay, wenn ich das jetzt ausführe, hier ist nochmal das gleiche oben, dann sagt es also, wie erwartet, go home at midnight. Okay, das nächste Beispiel, Fallunterscheidung 3, heißt weather.java. Es gibt zwei Wahrheitswerte, nämlich it's raining und sun is shining. It's raining is true, also es regnet draußen. Sun is shining is false, es scheint keine Sonne draußen. Als erstes fragen wir ab, wenn es regnet, it's raining und die Sonne scheint, dann sagt er mir, geh raus, da ist ein Regenbogen, da gibt es was zu sehen. Und an der Stelle sehen wir noch etwas Neues. Ich kann also mehrere Abfragen nacheinander schachteln durch dieses else-if. Das heißt, in dem Fall, dass das, was hier oben steht, nicht wahr ist, also es ist nicht so, dass die Sonne scheint und es regnet, fragt er durch das else-if die nächste Bedingung ab. Nämlich einfach nur, die Sonne scheint. Das ist in unserem Fall aber auch wieder falsch. Das heißt, geh raus, die Sonne scheint, wird auch nicht ausgegeben. Und er springt in den nächsten Fall durch das else-if und fragt, ist es vielleicht so, dass es einfach nur regnet? Und genau das ist auch der Fall. Es regnet einfach nur, it's raining is true, ist der einzige Fall, der passt. Und dann wird genau das gemacht, was zwischen den geschweiften Klammern danach steht. Die Ausgabe an der Stelle wäre also jetzt, don't go out, it's just raining. Ja, dazu noch Fragen?
Ja. Ist das else unbedingt nötig in dem Fall? Weil ich habe ja eine Abfrage, die trifft nicht zu, also geht das Programm ja einfach weiter oder nicht? Mhm. Bräuchte ich theoretisch kein else?
Naja, du möchtest ja, dass das, was hier ausgeführt wird, nur dann ausgeführt wird, wenn das da oben falsch ist. Also, du könntest natürlich...
Also wenn das falsch ist, springt er ja so oder so weiter, deswegen...
Er springt so oder so weiter, aber das, was hier drin steht, wird ja auch nicht in jedem Fall ausgeführt. Das ist quasi eine zusätzliche Abfrage. Man kann sich das vorstellen wie ein verschachteltes if-else. Ich kann das nur mal kurz zeigen. Ich könnte also... Wenn ich dieses Programm nochmal nehme, in dieses else, einfach eine weitere Abfrage reinpacken, also ein weiteres if, dies und das, dann tu das und das, else, und das quasi auf diese Art immer weiter verschachteln, das würde das Gleiche machen. Okay. Diese Operatoren, die man da verwenden kann für die Abfragen, sind halt kleiner, größer, das ist genau das, was gerade gezeigt wurde, kleiner gleich, größer gleich, und das gleich. Das ist wichtig, das ist ein beliebter Fehler. Wenn man zwei Zahlen miteinander vergleichen möchte, ob sie genau den gleichen Wert enthalten, also zum Beispiel nur in dem Fall, dass das Alter Age gleich 15 ist, soll irgendetwas passieren, muss ich das Gleich-Gleich verwenden. Ein einfaches Gleich wäre eine Zuweisung. Wie Felix vorhin bei den Variablentypen erklärt hat. Das heißt, wenn ich schreiben würde Age gleich 15, würde dem Wert Age der Wert 15 zugewiesen. Und dann fragt das if, das Age, wie groß es ist, kriegt den Wert 15 zurück und kann damit nichts anfangen. Das heißt, immer gleich-gleich verwenden, wenn Sachen miteinander verglichen werden sollen. Gut, das nächste sind Kommentare. Dazu erstmal, wozu sind Kommentare gut? Kommentare helfen anderen Leuten zu verstehen, was ihr gemacht habt. Ihr werdet in den seltensten Fällen ein Programm alleine schreiben, auch in MPEG 2 muss man Programme in Gruppen schreiben, nehme ich mal stark an. Und die anderen wissen einfach, wenn ihr euch einen total komplizierten arithmetischen Ausdruck überlegt habt, der irgendetwas ganz Bestimmtes ausrechnet, viel besser, was ihr gemacht habt, wenn ihr es eben kurz drüber schreibt. Dann helfen Kommentare euch selbst, vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr später noch zu verstehen, was ihr euch dabei gedacht habt. Eine unheimlich verschachtelte If-Konstruktion oder was auch immer wird viel verständlicher, wenn man sich kurz dabei schreibt, warum man das genau an dieser Stelle so gemacht hat, damit man auch einfach, wenn man es irgendwann nochmal anguckt, sofort wieder drin ist und weiß, was der Gedankengang dabei war. Außerdem sind Kommentare gut, um während des Prozesses des Programmschreibens Aufgabenverteilung und Statusanmerkungen zu machen. Zum Beispiel, ich habe etwas geschrieben, ich weiß aber, dass es fehlerhaft ist, es funktioniert aber erstmal, ich möchte aber es eigentlich nochmal schöner machen, schreibe ich mir also dran, to do, schreib das nochmal schöner. Oder ich schreibe jetzt mit Felix zusammen mein Programm und möchte Felix sagen, hey, diese Sache musst du aber noch da reinmachen. Dann schreibe ich dran, to do, Felix, mach das. Okay. Kommentare, wie werden die benutzt in Java? Hier nochmal die Grundstruktur des Programms. Dieses Programm macht eigentlich überhaupt nichts, es ist nur dazu da, zu demonstrieren, wie man Kommentare benutzt. Einzeilige Kommentare werden durch den doppelten Schrägstrich eingeleitet. Direkt danach beginnt der Kommentar, also dieses Leerzeichen wäre nicht unbedingt notwendig. Und enden genau am Ende der Zeile. Mehrzeilige Kommentare werden durch Schrägstrich Sternchen eingeleitet. Dann kann man beliebige Romane schreiben, was man will. Erst wenn als nächstes Stichwort wieder Sternchen Schrägstrich kommt, ist der Kommentar beendet. Diese Kommentare werden also einfach beim Kompilieren durch den Java-Compiler ignoriert, rausgeschmissen. Sie sind nur für den Menschen da. Der Computer interessiert sich überhaupt nicht dafür. Es ist wie, als wenn man vorher einmal durch das Programm durchgeht, alle Kommentare löscht und es dann kompiliert. Nichts anderes tut auch Java. Nochmal ein Beispiel, warum Kommentare sinnvoll sein könnten. Und auch, wie Felix vorhin gesagt hat, ein sinnvolles Benennen von Variablennamen. Hier ist jetzt mal ein Programm, was ich geschrieben habe, das nennt sich nocomment.java. Und man weiß eigentlich überhaupt nicht, wozu das gut sein soll. Es ist zwar kein sehr komplexes Programm, aber die Variablen heißen Number 1, Number 2, Number 3. Dann kommt irgendeine If-Abfrage, Number 1 minus Number 2 größer Number 3. Dann sagt er ja und sonst sagt er nein. Also wozu ist es gut? Im Übrigen wurde auch nicht eingerückt. Das ist auch schlecht. Also irgendwie ist es doch scheiße. Wenn man jetzt also das Ganze nochmal schreibt, mit sinnvollen Kommentaren. Es ist eigentlich genau das gleiche Programm und sinnvoll benannten Variablen. Dann weiß man, was es tut. Es ist ein ganz einfaches Programm, was berechnet, ob wir den Rasen mähen sollten. Wir haben dazu diese drei Integers, jetzige Länge des Rasens, die erwünschte Länge, die ich gerne hätte und den maximalen Überschuss, den ich bereit bin zu dulden. Da steht jetzt auch dran, alle Angaben in Zentimeter. Das könnte für den Benutzer sinnvoll sein, sonst weiß er nicht genau, wie er das da hinschreiben soll. In Inch, in Meter, in was auch immer. So, und dann steht da jetzt auch, wozu diese If-Abfrage da ist. Das heißt, der Kommentar sollte halt auch schreiben, nicht was genau da passiert, also hier ist eine If-Abfrage, sondern was wir uns dabei gedacht haben. Also der fragt genau das ab, ist der Überschuss zu groß, sollte geschnitten werden. Also wenn die jetzige Länge minus die erwünschte Länge, das ist der Überschuss, größer ist als der maximal geduldete Überschuss, dann wird ausgegeben, ja, du sollst deinen Rasen mähen und ansonsten nein. Gut. Das war es soweit von mir wieder. Noch Fragen dazu? Ja?
Bei dem ersten Kommentar in dem Programm,
nun in der Zeile 2 das Sternchen von dem Komma aus.
Ach so, oh nee, das ist, also das ist nicht falsch, ne? Das Sternchen alleine wird ignoriert, aber es ist auch nicht notwendig. Man kann das halt machen, damit es schöner aussieht und man besser sieht, wo das anfängt und aufhört. Es wird in JavaDoc, das wird glaube ich auch später noch erklärt, auch so gemacht. Aber es ist nicht absolut notwendig. Gut, dann gebe ich an Felix weiter.
Okay, ich habe eine kleine Anmerkung zu den Blöcken, die in Verbindung mit den if-Konstrukten, die gerade erklärt wurden, auftreten. Hier nochmal das if-Konstrukt, wie es aussieht im Normalfall. Und alles das, was, wenn die Bedingung wahr ist, ausgeführt werden soll, wird in diese geschweifte Klammern geschrieben. Das ist ein sogenannter Block. Ich habe hier als Kommentar einfach mal reingeschrieben, das ist der Block. Innerhalb dieses Blocks herrschen ein paar Besonderheiten. Und zwar, die Variablen, die man da drin initialisiert, gelten nur in diesem Block. Das heißt, wenn ich nach der Bedingung in dem Block eine Variable initialisiere, besteht sie nach dem Block einfach nicht mehr. Ich habe da einfach ein kleines Beispiel, ein Negativbeispiel, Vorsicht, wie es nicht geht, steht da drüber. Und ein simples Programm, wie gerade schon mal ähnlich aufgetaucht, hat das Age initialisiert und deklariert mit 23 und überprüft, ob das Age tatsächlich 23 ist, was es in dem Fall auch ist. Und das Programm springt quasi in den Block des If-Konstruktes und deklariert und initialisiert die Variable Message, die einen String enthält und die Ausgabe für später darstellen soll. Wenn jetzt das Programm aus dem Block rausgeht und versucht, diese Variable Message auszugeben, wird man beim Kompilieren und Ausführen feststellen, dass Java sich da beschwert. Man sieht hier in Zeile 7 einen Error. Fehler werden wir uns gleich nochmal angucken, das heißt, wir werden das jetzt nicht genau untersuchen, aber ich werde erklären, wo der Fehler liegt. Wie gerade erklärt, die Variable Message, die hier im Block initialisiert und deklariert wurde, gilt hier außen nicht mehr. Das heißt, eine Lösung wäre, die Variable außen initialisieren, deklarieren. Dadurch gilt sie auch nach dem Block noch. Hier kann ich bequem einen Wert zuweisen und den nachher ausgeben. Funktioniert. Wie gerade gesehen, kann es zu Fehlern kommen, wenn man syntaktische Fehler macht. Die werde ich jetzt ein wenig erklären. Und zwar programmiert niemand fehlerfrei. SNS und Hello World, das funktioniert unter Umständen mal fehlerfrei, aber in der Regel macht man Fehler, auch syntaktische Fehler. Deshalb habe ich einfach mal ein paar zusammengestellt. Der erste Fehler in meinem Programm ist da oben zu sehen. Diese Fehler, die ich zunächst erkläre, sind Syntaxfehler. Das heißt, sie treten schon beim Kompilieren auf. Schon der Compiler merkt, da ist was faul, da funktioniert was nicht. Wie Milan eingangs erwähnt hat, die Fehlermeldungen in Java eignen sich sogar dazu, herauszufinden, wo der Fehler liegen könnte. Trotzdem sollte man sich nicht zu sehr darauf verlassen. Unsere Fehlermeldung sagt uns hier in der Datei Errors Java, klar, die haben wir gerade kompiliert, in Zeile 5 erwartet er ein Semikolon. Hier ist das Zeichen, was er erwartet, Semikolon expected. Wir gucken uns das mal an. Ja, Semikolon fehlt da irgendwie in dem System or Printline. Man sieht das am Ende, da steht kein Semikolon. Jedes Statement endet mit so einem Semikolon. Das haben wir anscheinend vergessen. Aber der Compiler hat da anscheinend nicht so genau hingesehen. Es ist nicht Zeile 5, sondern 4. Das kann passieren. Die Fehlermeldungen in Java sind zwar relativ gut, trotzdem ist der Compiler kein Hellseher und kompiliert über das Programm bis in Zeile 5. Und erst in Zeile 5 fällt ihm auf, da hat ja was gefehlt. Mist. Deshalb werdet ihr unter Umständen falsche Zeilennummern kriegen. Da kann man sich generell merken, dass ein Fehler meistens vor der Zeile liegt, die angegeben ist. Also hier ist 5 angegeben und wenn wir jetzt überlegen, wo könnte der Fehler sein, gucken wir davor, in Zeile 4 und stellen auch relativ schnell fest, genau da ist der Fehler. Deshalb noch eine Anmerkung zu den zu Fehlermeldungen. Fehlermeldungen sind kein Fehler, es sind keine Meldungen wie, da ist was falsch. Also diese Fehlermeldung sagt nicht, du musst in Zeile 5 ein Semikolon hinmachen, sondern diese Fehlermeldung sagt, dass da ein Fehler ist. Und die sagt nicht, wie der Fehler zu beheben ist, sondern nur, dass da einer ist. Das wie man den Fehler beheben muss, das muss man selbst rausfinden. Und das merkt man hier dann zum Beispiel, dass das Semikolon gar nicht in Zeile 5 gehört, sondern in Zeile 4. Wo? Das stimmt. Das ist böse. Nicht hingucken, das Static Field. Hier, zwischen Public und Void. Kann mal passieren. Da, auch da hätte der Compiler übrigens gemeckert. Mist, da auch. Ja, aber Negativbeispiele sind zwar eigentlich keine guten Beispiele, aber nachdem ich es jetzt vergessen habe, werdet ihr es hoffentlich nicht vergessen in der Übung. Das werden wir dann sehen. Gut, hier habe ich den Fehler einfach mal gefixt. Das Semikolon da hinten habe ich hinzugefügt und das Programm läuft dann auch durch. Habe ich jetzt nicht nochmal gezeigt, kennen wir ja schon. Wie bitte?
Hättest du wohl machen sollen.
Ja, hätte ich machen sollen. Gut, ein weiterer Fehler, der einem schnell mal unterläuft. Ich habe wieder ein kleines rudimentäres Hello World Programm geschrieben und einen weiteren Fehler erhalten beim Kompilieren. Hat jemand Lust, einen Tipp abzugeben, wo er diesmal liegt, oder einfach schon mal sich zu üben im Interpretieren von Fehlermeldungen? Ja, das Static Field. Das stimmt, aber das ist nicht der Fehler. Ja, genau. Richtig. Abgesehen davon, dass sowieso da nie Println steht, sondern println, eine, wie ich finde, relativ unnütze Abkürzung von Java, habe ich das N vergessen. Und auch das sieht man an der Fehlermeldung ziemlich gut. Die Zeile ist mal wieder falsch, das kennen wir ja schon. Allerdings sagt mir der Compiler ziemlich genau, dass da ein Symbol ist, was er nicht kennt. In der Methoden werdet ihr noch kennenlernen, findet er ein Symbol namens println und kann damit irgendwie nichts anfangen. Hat er ja auch recht mit. Er zeigt mir sogar ganz genau, wo der Fehler ist. Und 1 fix 3 hat man rausgefunden, da fehlt das N. Und wenn man das dann fixt, läuft das Programm auch durch. Das heißt, der Fehler ist einfach falscher Aufruf einer Methode. Der nächste Fehler, den ich mir ausgedacht habe, ist hier zu sehen. Und zwar sagt mir der Compiler auch hier wieder, dass er etwas erwartet, was ich anscheinend vergessen habe, und das ist eine geschreifte Klammer. Und zwar habe ich hier den if-Block zwar aufgemacht, aber nicht wieder geschlossen. Das ist etwas trügerisch. Man denkt auch hier in der Zeile 6, da ist ja eine Klammer zu, das funktioniert schon. Stimmt aber nicht ganz, weil diese beiden geschweiften Klammern das Public Class und das Public Static Void schließen. Ich habe anscheinend eine geschweifte Klammer vergessen. Die Fehlermeldung auch hier, relativ leicht zu interpretieren, und man sieht, wo der Fehler war. Diese Syntaxfehler sind nicht alle Fehler, die man machen kann. Und zwar ist der Compiler derjenige, der nur bei diesen Syntaxfehlern meckert. Der Compiler übersetzt das Programm in ein ausführbares Programm und versteht nur die Sprache Java, nicht irgendwelche Dialekte oder irgendwelche getippten Schlampereien, die versteht er nicht. Deshalb die Syntaxfehler. Gibt es aber noch weitere Fehler, die auftreten können. Wie man hier sieht, es liegt kein Syntaxfehler vor. Der Java-Compiler, Java C, kompiliert, man hat einen neuen Prompt und weiß, ach, hat funktioniert. Leider hat man sich in dem Moment etwas zu früh gefreut. Wenn man das Ganze nämlich versucht auszuführen mit Java und die Datei Errors aufruft oder den Klassenname, dann bekommt man trotzdem eine Fehlermeldung, obwohl es anfänglich syntaktisch korrekt war. Ist ein bisschen schade, wenn man ein bisschen in Mathe aufgepasst hat, weiß man, dass die Division durch 0 nicht erlaubt ist. Und das merkt dann das Programm, wenn es ausgeführt wird. Aber leider erst dann, weil es kein Syntaxfehler ist, sondern ein Runtime-Fehler, ein Fehler, der zur Laufzeit auftritt und quasi, nein, man könnte sagen, sowas wie unlogisch ist. Also das verstößt nicht gegen Syntax, sondern gegen mathematische Regeln, gegen alles Mögliche, was man programmiert, es können immer Fehler auftreten. Ich habe als weiteres Beispiel nochmal die Endlosrekursion, die ihr höchstwahrscheinlich aus Opal kennt oder auch nicht kennt, wenn ihr gut wart. Auch da gibt es Fehler, weil eine Endlosrekursion läuft einfach nicht durch. Da läuft dann irgendwann der Speicher über von Java und auch da wird es so eine Exception geben. Exception heißt einfach Ausnahme und bedeutet, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Gut, das war das erstmal, was wir euch in der ersten Lehrveranstaltung hier beibringen wollten. Mal nicht einpacken. Oh no. Habt ihr noch Fragen? Ihr könnt natürlich auch im Tutorium Fragen stellen, aber wir haben Zeit. Wenn euch was einfällt, habt ihr irgendwas nicht verstanden?
Achso, die Listen mit den Raumzuteilungen hängen inzwischen aus. Da vorne und an den Türen.